Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
Ich bin gespannt, auf welche unausgeleuchteten Ecken die Queen heute stößt. Denn die hat ja heute zu einem Krisentreffen geladen auf ihren Landsitz auf Schloss Sandringham. Und da kommt die ganze königliche Familie. Denn es gibt eine Krise, weil Harry und Meghan zusammen, die beiden, in Zukunft weniger repräsentative Aufgaben wahrnehmen wollen. Mir scheint, der letzte Hort der Stabilität, die britische königliche Familie, kommt jetzt auch in die Krise. Wird das dramatisch?
Nun ist die britische Monarchie periodisch starken Herausforderungen ausgesetzt. Und man hat schon manche große Krise über dieses Haus hinweggehen sehen, aus dem sie am Ende eher gestärkt herausgegangen sind. Also der Tod von Lady Di war ja nun eine wirkliche Infragestellung, wo auch die Öffentlichkeit, Weltöffentlichkeit der Meinung war, die Seite der Menschlichkeit, der Liebe und des offenen Herzens war bei Lady Di und die Seite der Kälte und der Versteinerung und des rigiden Protokolls bei der Queen und dem Protokoll oder dem Zeremoniell des Königshauses. Aber nein, auch da hat es sich wieder gedreht. Wie bei allen großen Institutionen, die in the long run denken, müssen die natürlich, werden die immer zu in Frage gestellt und angegriffen. Das gehört auch dazu. Und sie erweisen dann doch, dass sie in der Substanz sehr viel stärker sind, als man denkt, eben weil sie sich nicht in der gleichen Weise der Moral der Gegenwart folgen oder unterordnen, wie wir es sonst gewohnt sind. Und deswegen finden wir sie auch faszinierend. Also gewissermaßen, dass die in der Kritik stehen und dass die von anderen verehrt werden, ist ein und dasselbe.
Sie sind ein Fan der Royals, wie wir wissen hier in der Redaktion. Ne? Das haben Sie uns heute Morgen erzählt.
Schon gesteckt.
Ja, aber
auch ohne Cybermaske. Ich habe es gleich frei zugegeben.
Ist völlig in Ordnung. Ist ja auch, würde ich sagen, durchaus legitim, weil es stimmt. Das ist ja auch faszinierend, würde ich auch so sehen. Jetzt kommt dieser Wunsch nach unabhängigem Leben von diesen beiden, von Harry und Meghan. Und das kann ich auch nachvollziehen. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich es nachvollziehen kann, weil wenn ich eben ein Prinz bin und wenn ich einen Prinzen heirate, dann weiß ich ja eigentlich, was auf mich zukommt. Mhm. Insofern könnte man auch argumentieren, naja, eigentlich ist es nicht in Ordnung, dass die beiden ausbrechen wollen und einfach nach Amerika ziehen. Und dann ist noch die Frage, wer bezahlt zum Beispiel den Personenschutz etc.
Ja, wenn man über dieses Thema redet, muss man schon auch sagen, das sind herausfordernde Rollen. Das ist gar keine Frage. Deswegen gibt es für keine Seite einen Grund, hämisch zu werden. Ich will das überhaupt, auch das Bedürfnis nach mehr Eigenständigkeit und nach einer stärkeren individuellen Prägung der eigenen Lebensform überhaupt nicht lächerlich machen. Aber in der Tat ist es natürlich schon so, dass mit solchen Rollen bestimmte Rollenerwartungen verbunden sind. Mhm. Und ich würde die, wenn wir das bewerten wollen, jetzt auch nicht einfach so sagen, dass da das verknöcherte Zeremoniell vom Buckingham Palace auf der einen Seite steht und auf der anderen die freie Individualität. Es sind interessanterweise, würde ich eher sagen, zwei sehr ähnliche Welten, die da miteinander konfrontiert sind. Denn die Meghan-Welt ist ja nicht die Welt der einfachen Frau von der Straße und ihres individuellen Glückes, sondern das ist die andere große Klatschproduktionsmaschine, nämlich Hollywood. Und
ja.
Hollywood funktioniert in ganz vielen Gesichtspunkten natürlich ganz genauso wie die Royal Family, nur quasi ohne diesen spezifischen, dynastisch-genealogischen Moment, sondern
der ja doch sehr viel ausmacht.
Der die Faszination ausmacht. Dieses Moment des ungerechten, nicht verdienten ist ja gleichzeitig das Moment der Faszination.
Ja, aber gleichzeitig auch, dass sich dieser Pflicht sozusagen unterwerfenden. Also, dass man sagt, ja, ich habe es nicht verdient, ich bin da reingeboren worden, aber ich mache es eben auch. Ich übernehme diese Rolle und ich bin ein Vorbild und ich halte das Land zusammen.
Absolut, absolut. Und so. Wir kennen natürlich auch aus der Geschichte des englischen Königshauses die gegenteiligen Fälle. Edward VIII., der bekanntermaßen, um seine bürgerliche Liebe heiraten zu können, den Thronverzicht ausgeübt hat, ist das berühmteste oder das historisch bedeutendste Beispiel dafür. Und dann kam eben Queen Elizabeth, die immer die Staatsräson oder die Raison der Dynastie in den Vordergrund stellte. Und dass das auch mit einer hohen moralischen Integrität und Würde einhergeht, das hat sie in ihrem Lebenswerk auch eindrucksvoll gezeigt.
Ja, es wird interessant sein, was kommt, wenn sie nicht mehr das Oberhaupt dieser Familie ist. Ein Satz vielleicht noch: in der Sunday Times wird geschrieben, im Königshaus würde Krieg herrschen und Prinz William hätte gesagt, ich habe immer den Arm um meinen Bruder gelegt und das kann ich nicht mehr tun, wir sind getrennte Einheiten.
Ja, da rauscht natürlich vieles Persönliches und Politisches ungehemmt aufeinander. Das ist ja das Verrückte natürlich an so einer Situation. Deswegen sind wir auch alle, wir, die wir den Klatsch lieben, da so neugierig. Das ist wie bei einem Ehekrach oder bei einer Ehescheidung. Da spielen da plötzlich ökonomische und juristische, aber eben vor allem auch ganz menschliche Sachen eine Rolle. Und das haben wir hier auch voll und ganz.
Und das kennen wir alle selber.
Klar, ja.
Mal gucken, wie die königliche Familie sich also jetzt zusammenrauft.
Ich wünsche ihr nur das Beste.
Hier zu Gast von der Zeit.